Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive.
Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast. Heute Folge 149. Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler. Wir sitzen natürlich im schönen Duisburg bei bestem Wetter. Obwohl heute Morgen noch minus 1 Grad war, haben wir jetzt schon irgendwie plus 16 oder so. Ich schaue über meine Schulter, der Himmel ist blau, das Wetter ist toll und mir gegenüber sitzt heute Professor Dr. Med. Markus Schmidt. Guten Tag, Herr Schmidt.
Ja, guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Herr Schmidt, Sie sind Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe am Sana-Klinikum Duisburg.
Genau. Ich bin jetzt seit 2011, bin ich Chefarzt in der Frauenklinik in den Sana-Kliniken Duisburg.
Ja.
Und auch seit einigen Jahren ärztlicher Direktor.
Okay. Jetzt habe ich mich natürlich so ein bisschen vorbereitet und auf die Internetseite geguckt und da fiel mir das Wort Degum 2 auf. Was hat es damit auf sich? Was bedeutet das?
Also die Degum ist die Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin. Da muss man drauf kommen. Ja, also ich sag mal, das Fachpublikum, das weiß das, andere klar, nicht, heißt im Endeffekt vorgeburtlicher Ultraschall. Mhm. Und das sind halt die Degum 2er, das sind halt Ultraschaller, die halt besondere Kenntnisse noch haben in der pränatalen Diagnostik.
Okay.
Deswegen Degum 2.
Jetzt weiß ich ja, ich habe ja selber auch 2 Kinder und war dann auch immer gerne mit beim Frauenarzt oder der Frauenärztin, als meine Frau schwanger war, und die Ultraschallbilder erfreuten ja dann immer die ganze Familie. Kann man denn wirklich so viel schon erkennen am Ultraschall, oder gibt es auch vieles, wo der Ultraschall gar nicht wirklich greift?
Nee, wir sind heute wirklich schon in der Lage, viele Sachen zu erkennen im Ultraschall. Das fängt in den frühen Ultraschalluntersuchungen an, so zwischen der 11. und 13. Schwangerschaftswoche, dann ist der Fetus so 4,5 bis 8,5 Zentimeter groß. Also wirklich noch sehr, sehr klein. Dann sind die Organe aber angelegt,
okay,
und so grobe Organauffälligkeiten stellen wir zu dem Zeitpunkt fest. Dann kommt meistens noch so in der 20., 22. Woche, wenn das Kind dann noch etwas größer ist, dann haben die so meistens so 300 Gramm wahrscheinlich ungefähr. Dann kann man die Strukturen eigentlich sehr gut erkennen. Und das ist natürlich wichtig, den allermeisten Frauen oder Paaren, die zu uns kommen, können wir natürlich nach einer solchen Untersuchung sagen, sieht alles gut aus.
Mhm.
Aber wir haben natürlich auch manchmal Auffälligkeiten. Und dann ist es natürlich wichtig, auch vorzubereiten, zu informieren, die betroffenen Paare.
Und den Paaren ja auch, ich sag jetzt mal, im schlimmsten Fall eine Entscheidungshilfe zu geben, oder?
Unbedingt. Und darüber muss man sich auch im Klaren sein. Ein gesundes Kind ist keine Selbstverständlichkeit. Und auch ein unauffälliger Ultraschall sagt nicht, dass das Kind gesund sein wird, weil es natürlich auch Erkrankungen gibt, die einfach im Ultraschall nicht erkennbar sind. Mhm. Aber die Organauffälligkeiten, da sind wir mittlerweile wirklich sehr, sehr gut. Und in einer geübten Hand haben wir da sehr, sehr hohe Erkennungsquoten.
Mhm. Hat sich das eigentlich in den letzten Jahren verändert? Also gibt es mehr Auffälligkeiten als noch vor, ich sag jetzt mal, 30, 40 Jahren?
In gewisser Weise ja. Es werden auf jeden Fall mehr Auffälligkeiten erkannt. Wir haben eine Veränderung der Gesellschaft. Das heißt, erstens, vor 30, 40 Jahren wurden die Frauen mit 20, 30 Jahren quasi schwanger und kriegten 3 oder 4 Kinder. Und mittlerweile werden die Frauen mit 35, 36 Jahren schwanger und bekommen nur noch 2 Kinder. So, das heißt, wir haben eine ganz andere Altersstruktur. Ältere Schwangere haben ein etwas höheres Risiko für gewisse genetische Erkrankungen, wie zum Beispiel die Trisomien, also Down-Syndrom. Mhm. Dann haben wir eine Gesellschaft, die auch immer adipöser wird. Wir werden immer dicker. Auch das ist so. Auch die Adipositas ist ein Risikofaktor für Auffälligkeiten in der Schwangerschaft.
Dazu haben Sie, glaube ich, auch ein Buch geschrieben.
Das ist so auch mit mein Steckenpferd, auch so ein wissenschaftlicher Schwerpunkt. Da bin ich verantwortlich für die Leitlinie, weil wir einfach sehen, wir haben jede 6. Frau in Deutschland, die einen BMI, also einen Body Mass Index über 30 hat.
Mhm.
Und das heißt, das sind junge Frauen, die von vornherein schon mit Komplikationen und mit erhöhten Risiken halt in die Schwangerschaft reingehen. Aber das ist die Realität.
Ist das denn nur ein Risiko, also nur in Anführungszeichen, ne? Also nur ein Risiko für die Frau oder auch fürs Kind?
Sowohl als auch. Also wir haben Komplikationen wie zum Beispiel Schwangerschaftsvergiftungen.
Ja.
Das ist Bluthochdruck und Eiweißausscheidung, was man als Präeklampsie bezeichnet. Mhm. Das Risiko ist größer. Das Risiko für eine Frühgeburt ist größer bei adipösen Frauen. Adipöse Frauen werden häufig nicht schwanger, weil sie keinen richtigen Zyklus haben, weil sie keinen Eisprung haben. Und auch die Kinder haben ein etwas höheres Risiko, zum Beispiel auf Fehlbildung, insbesondere so Herzauffälligkeiten und Auffälligkeiten im Bereich des Rückens.
Okay. Inwiefern kann ich mir das vorstellen, Auffälligkeiten im Bereich des Rückens?
Ja, das sind dann, was man so allgemein als offener Rücken bezeichnet.
Spina bifida.
Spina bifida, ja. Genau. Ne? Das ist der Punkt. Das sind extrem seltene Auffälligkeiten.
Ja.
Aber adipöse Frauen haben ein höheres Risiko als normgewichtige Frauen.
Okay, das war mir neu.
Ja,
und wie erklärt man sich das?
Das wissen wir nicht genau.
Okay.
Wir gehen davon aus, Sie wissen vielleicht, dass Folsäure sehr wichtig ist für die Schwangerschaft und man ja einer Frau, die Kinderwunsch hat, schon vor der Konzeption, also vor der eigentlichen Befruchtung, Folsäureergänzung empfiehlt. Und der Folsäurestoffwechsel ist wahrscheinlich bei den adipösen Frauen gestört, sodass weniger Folsäure zur Verfügung steht und dementsprechend offene Neuralrohrdefekte oder der offene Rücken, die Spina bifida, häufiger auftritt.
Okay. Ja, das sind ja keine schönen Themen.
Wir können ja gerne jetzt schöne Themen machen.
Ja, das wollte ich nämlich vorschlagen. Schöne Themen. Was erkennt man denn heute viel besser oder wo sind wir denn besser geworden im Bereich der Betreuung von Schwangeren? Was ist für Gebärende angenehmer geworden in den Kreissälen? Also wie haben sich die letzten 30 Jahre da positiv verändert?
Also ich glaube, wir verstehen einfach viel, viel mehr, dass die Schwangerschaft das Natürlichste von der Welt ist. Und da müssen wir Ärzte uns auch manchmal an die eigene Nase packen, wenn wir halt versuchen, wir suchen natürlich immer nach Risiken. Das ist auch unsere Aufgabe, das ist auch klar. Trotzdem, die allermeisten Schwangerschaften verlaufen unauffällig und das ist schon mal prima.
Ja.
Und dann haben wir natürlich mittlerweile auch Frauen, die wurden vor 30, 40 Jahren noch nicht schwanger. Als ich meine Facharztausbildung begonnen habe, Ende der 90er Jahre, da gab es keine schwangeren Frauen mit einem Typ-2-Diabetes. Typ-2-Diabetes ist dieser sogenannte Altersdiabetes. Das gab es einfach nicht. Die Frauen wurden nicht schwanger. Mittlerweile ist das selbstverständlich, dass auch Frauen mit Typ-2-Diabetes schwanger werden. Natürlich gewisse Sachen beachten müssen. Natürlich gewisse Risiken halt vorhanden sind. Das heißt, die brauchen eine besondere Betreuung. Aber wir können diese Frauen gut durch die Schwangerschaft begleiten. Und okay, das wäre vor 30 Jahren unvorstellbar gewesen.
Weil es diese Frauen gar nicht gab.
Doch, die Frauen gab es schon, aber die wurden nicht schwanger. Die wurden nicht schwanger.
Okay.
Das ist wieder so eine Zusammensetzung. Häufig haben wir beim Typ-2-Diabetes dann auch noch auch wieder Übergewicht. Wir sind immer wieder beim Thema Übergewicht. Wir haben dann auch das Problem, dass die Frauen keine Eisprünge haben. Und all das können wir mittlerweile erkennen, quasi dementsprechend auch behandeln. Und dann auch diesen Frauen zu einer Schwangerschaft zu verhelfen und dann auch gut durch die Schwangerschaft zu begleiten. Herzkranke Frauen zum Beispiel.
Ja.
Ja, Frauen, die selbst Herzfehler haben. Wir sehen ja zunehmend auch Herzfehler, die wir erkennen können. Die können wir im Ultraschall sehr, sehr gut erkennen. Was teilweise früher Todesurteile waren. Die Frauen, die selbst einen Herzfehler hatten, der operiert wurde, die werden jetzt schwanger. Was für uns natürlich auch eine Herausforderung ist.
Ja,
dass gerade diese Frauen nun in die Schwangerschaft gehen. Und das macht es natürlich spannend. Also ganz viel Physiologie, ganz viele Natürlichkeit, aber natürlich dann auch die Risikopatientinnen und das ist für uns als Perinatalmediziner, so bezeichnen wir uns ja, also alles rund um die Geburt herum, ist das natürlich einfach wichtig und macht auch Spaß.
Macht auch Spaß. Wie viel Geburten haben Sie denn schon erlebt?
Oh, das weiß ich nicht. Das kann man auch so weit gar nicht zählen, weil ich sag mal, wir haben bei uns in den Sana-Kliniken Duisburg kommen so 1700, 1800 Kinder jedes Jahr auf die Welt. Die betreue ich natürlich nicht alle. Das ist klar. Ich bin für das Team verantwortlich und hole zum Schluss auch vielleicht die Kohlen aus dem Feuer, wenn mal Komplikationen auftreten oder so. Deswegen kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen, aber es werden nur ein paar tausend Geburten sein, die ich betreut habe. Trotzdem ist es jedes Mal wieder schön.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich habe ja immerhin zwei erlebt.
Ja.
Und das war schon das Beeindruckendste, was ich überhaupt je erlebt habe, glaube ich. Muss ich doch so sagen, ja.
Ja, ich sag mal, wenn man dann selbst Vater ist, sieht man das nochmal anders. Ich habe auch zwei Kinder. Es war jetzt schon einige Jahre her, dass sie auf die Welt gekommen sind. Aber natürlich, man ist ja eigentlich als Frauenarzt dann erstmal cool und hat alles schon gesehen. Aber wenn die eigene Frau schwanger ist, ist alles anders. Und das ist dann auch schön, wenn man dann einfach mal die Seiten tauscht und einen Kollegen machen lässt und man nicht selbst den Ultraschall macht, sondern ein Kollege das macht und man einfach da mal sitzt, wie jeder andere Vater auch und mit auf den Bildschirm guckt.
Sehr schön. Ja, stelle ich mir gerade vor. Gut, ich hatte dieses Vorwissen nicht, also vielleicht auch ganz gut in mancherlei Hinsicht. So, aber eigentlich wollen wir ja auch so ein bisschen darüber sprechen. Sie stellen mit den Sana-Kliniken ja auch auf der Gesundheitsmesse Duisburg aus, die am 22.03. im City-Palais stattfindet. Und das machen sie ja, oder machen die Sana-Kliniken ja nicht zum ersten Mal, sondern waren eigentlich von Anfang an auch immer dabei, wenn wir die Gesundheitsmesse veranstaltet haben. Warum sind sie dabei?
Naja, wir haben ja als Maximalversorger haben wir auch eine Aufgabe. Mhm. So, das heißt, wir sind für die Gesundheitsversorgung der Duisburger Bevölkerung zuständig. Das ist bei uns hauptsächlich im südlichen Bereich quasi. Mhm. Und aber natürlich haben wir auch die beiden psychiatrischen Kliniken in Rheinhausen. So, das heißt, wir haben eine Verantwortung. So, Krankenhaus ist ja erstmal negativ besetzt. Keiner geht gern ins Krankenhaus. Ja doch, ich gehe jeden Tag gerne ins Krankenhaus, aber im Großen und Ganzen geht man ja erstmal nicht freiwillig dahin, wenn nicht irgendetwas Besonderes ist. Aber das ist ja auch eine Gesundheitsmesse und keine Krankheitsmesse.
Genau.
Zeigt aber auch, dass wir Krankenhäuser ja nicht nur für die Kranken, sondern auch quasi für die Gesunden
zuständig sind. Ja, und die Gesunderhaltung vor allem auch. Ne?
Also die Prophylaxe. Das heißt, dass die Gesunderhaltung, die gesunde Ernährung, die gesunden Verhaltensweisen, all das gehört ja mit zu unserem Auftrag.
Ja.
Und von der Seite her sind wir genau richtig in einer solchen Messe, weil wir dort auch das Publikum vorfinden, was zumindest sich um seine Gesundheit kümmert. Das ist ja schon mal ein ganz wichtiger Punkt, dass sich die Leute um ihre Gesundheit kümmern.
Hat nicht das Gesundheitsbewusstsein in den letzten, 10, 20, 30 Jahren auch zugenommen? Also man hört so viel von Gesundheitstrends, es gibt Zeitschriften über Fitness, Wellness, Lifestyle, die erfolgreichsten Postings auf Instagram und Facebook haben immer irgendwie was mit Ernährung oder Gesundheit und Wellness zu tun. Ist das ein Indikator für ein gewachsenes Bewusstsein oder ist auch das irgendwie nur Marketing?
Ich glaube beides. Ich befürchte, die Schere geht etwas auseinander. Mhm. Wir haben, glaube ich, breite Bevölkerungsschichten, die sich wirklich um Gesundheit bemühen. Mhm. Da ist es dann auch mehr als Lifestyle und da spielen Sachen wie Ernährung, Fitness natürlich eine ganz große Rolle. Wir sehen aber leider auch so ein bisschen die andere Seite der Medaille, dass es einfach auch Gruppen gibt, die sich so gar nicht kümmern. Ja, wo wir halt einfach auch dann merken, dass sie jahrelang nicht beim Arzt gewesen sind, sich um gewisse Sachen nicht kümmern. Und diese Menschen sind schwer zu erreichen. Aber das ist natürlich auch gerade auch unsere Aufgabe. Nicht nur den Anhängern des Lifestyles halt quasi näher zu kommen, sondern auch vielleicht den Leuten halt einen Weg zur Gesundheit zu ebnen, die eigentlich gar keine Lust darauf haben.
Deswegen ist ja dieses Format auch bewusst niedrigschwellig gehalten. Ne? Also, dass man es in diesem offenen Raum ohne Kosten für den Besucher und die Besucherin anbietet. Also da kann jeder Mensch hinkommen, so wie er ist, und sich die unterschiedlichen Angebote der Aussteller und Ausstellerinnen anschauen. Jetzt machen Sie mit den Sana-Kliniken ja auch immer noch besondere Angebote. Also es gibt mehrere Fachvorträge, die von Ihren Kolleginnen und Kollegen gehalten werden. Aber zum Beispiel auch auf der Aktionsfläche haben wir dieses Jahr so 3 Trainingsangebote. Also wir haben zum Beispiel ein Erste-Hilfe-Training für Kinder. Wir haben ein Defi-Training, was ja auch total wichtig ist. Überall hängen die Dinger rum, aber keiner weiß damit umzugehen, habe ich manchmal den Eindruck. Es gibt ein Laien-Reanimationstraining. Sind solche, ja, ich sag jetzt mal, sehr niedrigschwelligen Angebote auch besonders geeignet, dann jetzt so ein bisschen in die Breite der Bevölkerung zu gehen?
Ja, unbedingt. Ich meine, wenn es zu einem Notfall kommt, egal welcher, dann ist es halt ganz, ganz wichtig, dass man gesehen wird und dass sich jemand kümmert. Und wir alle kennen die Situation aus Beschreibungen, dass man eher weggucken möchte, wenn irgendetwas passiert. Und Weil man Angst hat, was falsch zu machen. Aber
kann ich aber auch nachvollziehen.
Ich kann das auch nachvollziehen. Aber ich glaube, das Allerwichtigste, was man ist, man kann eigentlich nicht viel falsch machen. Das Einzige, was man falsch machen kann, ist, dass man sich nicht kümmert.
Okay.
Ja? So, das heißt, was ein ganz wichtiger Punkt, egal jetzt ob Reanimationstraining, Defi-Training oder was auch immer, Ängste abzubauen. Mhm. Ängste abzubauen, dass man nicht Angst haben muss, jetzt irgendwie dem Patienten oder dem Betroffenen zu schaden, wenn man ihm versucht zu helfen, weil man halt nicht fähig dazu ist. Und deswegen sind diese Angebote niederschwellig und auch ganz, ganz wichtig, dass die Menschen, die dann einfach ihre Ängste abbauen und helfen.
Genau, und das am besten im Rahmen von so einer Veranstaltung, wo der Besucher, die Besucherin generell auch noch zu anderen Themen Informationen einsammeln kann und hier und da vielleicht sogar Kontakte knüpfen kann, den einen oder anderen guten Tipp abholen kann. Ja, damit vielleicht auch ein bisschen sicherer entlassen wird oder rausgeht aus der Veranstaltung.
Klar, wir wollen ja sensibilisieren. Wir wollen ja positive Aspekte. Ja, es ist nicht die Sprechstunde und es ist auch keinesfalls der erhobene Zeigefinger.
Ja.
Ja. Warum rauchst du? Warum bist du so dick? Nein, das ist ja gar nicht unsere Aufgabe. Das wollen wir ja gar nicht. Mhm. Ja. Aber trotzdem quasi für gewisse Themen halt sensibilisieren, Interesse zu wecken. Und gerade auch das bei den Kindern, ja, die haben so ein riesiges Interesse. Ja, ich weiß, meine Tochter zum Beispiel ist als Helferin ausgebildet von der Schule, damit sie in den Pausen halt unterstützt, wenn irgendetwas passiert. Mhm. Und das ist so eine, die hatte so viel Angst davor und hat das aber trotzdem gemacht und mittlerweile geht sie darin auf. Und ich glaube, so kann man es nur machen, egal mit welcher Altersgruppe, dass man Unterstützungsmöglichkeiten gibt von uns als Fachpersonal, dass man aber einfach auch ganz klar sagt, hör mal, du kannst gar nichts falsch machen. Ja, benutze deinen Menschenverstand, hole Hilfe, kümmere dich um die betroffene Person und wenn du dann vielleicht schon im schlimmsten Fall mit einer Reanimation beginnen kannst, hervorragend.
Ja. Wären Sie für ein Schulfach Gesundheit? Jetzt mal so ganz allgemein gesprochen?
Ich glaube, das würde einiges bringen. Ja, also ich weiß, in den Schulen wird auch zunehmend Bereich auf Ernährung gesetzt. Das ist schon, aber das so ein bisschen
Biologie,
noch.
So ein bisschen, ne,
Biologie, ne? Aber auch als eigenes Fach. Aber ich glaube, so Gesundheitssensibilisierung wäre noch ein ganz wichtiger Punkt, weil im Endeffekt ist es doch das Zentrum für alles. Man sagt ja nicht sonst, es ist alles Mist, wenn die Gesundheit nicht stimmt. Ja,
ja,
so ist es doch im Endeffekt. Das ist doch unser zentraler Punkt. Man kann doch noch so viel haben. Wenn die Gesundheit nicht stimmt, ist alles doof.
Ist ja oder nicht viel wert.
Oder nicht viel wert.
Ja, genau. Kommen wir nochmal zur Gesundheitsmesse. Wie gesagt, am 22.03. im City Palais. Sana-Kliniken haben da ja auch einen sehr großen Stand wieder, so wie man das von den letzten Jahren her auch kennt. Am Stand wird auch einiges geboten, ne? Blutdruck, Blutzuckermessungen. Könntest du schon aus dem Nähkästchen plaudern, was noch geboten
ist? Naja, ich sag mal, Blutdruck, Blutzuckermessung, das sind so die versteckten Volkskrankheiten.
Ja.
Erhöhter Blutdruck tut nicht weh. Mhm. Das wäre wunderbar, wenn es wehtun würde.
Dann wird man es ja merken.
Dann wird man es merken. Das heißt, ein erhöhter Blutdruck wird meistens erst durch Folgeschäden erkannt und die Patienten haben den jahrelang gehabt. Das gleiche ist mit erhöhtem Blutzucker.
Was wären zum Beispiel Folgeschäden oder damit wir da?
Ja, wären zum Beispiel der Herzinfarkt, der Schlaganfall, dann Durchblutungsstörungen im Bereich der Extremitäten, also die sogenannte Schaufensterkrankheit, dass man einfach weniger Wegstrecke halt zurücklegen kann. Und das sind so alles typische Komplikationen von erhöhtem Blutdruck. Das ist mit dem Blutzucker genau das Gleiche. Auch mit der Blutzucker führt auch zu Störungen der Durchblutung. Das heißt, auch da sehen wir häufig Langzeitschäden schon, wenn der Blutzucker, der erhöhte Blutzucker halt festgestellt wird. Und deswegen ist es auch wichtig, dafür zu sensibilisieren. Und deswegen wird gemessen. Natürlich, das ist das A und O, gesunde Ernährung und viel Bewegung. Ja, nicht rauchen. Das sind so die wichtigen Punkte.
Okay.
Weiterer Punkt. Und auch das ist zunehmend ist Demenz. Ja, das heißt, die Demenz nimmt immer einen großen Stellenwert in unserer Gesellschaft an.
Jeder. Weiß man, woran das liegt? Weil das ist ja wirklich zunehmend ein Thema, Demenz.
Ja, es gibt ja verschiedenste Formen von Demenz und man muss ganz klar sagen, die Demenz ist in letzter Konsequenz nicht komplett erforscht, natürlich nicht. Wir haben auch keine wirklichen Medikamente, die das Fortschreiten einer Demenz wirklich beeinträchtigen kann. Ja, es gibt vielleicht jetzt Lichtblicke am Horizont, aber nichtsdestotrotz sind wir da relativ ohnmächtig. Früherkennung ist wichtig und von der Seite her haben wir einen Parcours, wo ein Nicht-Dementer vielleicht einfach mal so ein bisschen merken kann, wie es ist, wenn man dement ist. Das heißt,
also es gibt einen Demenzparcours?
Es gibt einen Demenzparcours, der so ein bisschen für einen nicht an Demenz Erkrankten ja nahebringen soll, wie ein Demenzerkrankter halt fühlt, um auch besser mit ihm umgehen zu können.
Ich bin der Erste, der das macht.
Sie sind herzlich eingeladen.
dieser Parcours denn dann auch, ich sag jetzt mal, Rückschlüsse zu, die einen selbst betreffen? Also wenn man den jetzt nicht irgendwie nicht meistert, dass man dann sich mal auf Demenz untersuchen lassen sollte, oder?
Nein, nein, es geht da eher darum, quasi gewisse Schwierigkeiten quasi einzubauen, dass man nicht richtig sieht, dass man verzerrt sieht. Also es geht nicht darum, eine eigene Demenz quasi zu erkennen. Das wäre nichts für eine Gesundheitsmesse. Das gehört dann wirklich in die Sprechstunde.
Ja, ja.
Und Sprechstunde können wir natürlich und wollen wir natürlich auch dort nicht abhalten.
Nein, darum geht's ja auch nicht. Aber es geht zum Beispiel darum, wenn Sie jetzt einen Zuckertest oder Blutdrucktest machen, man muss dazu sagen, dass diese ganzen Angebote ja auch kostenlos sind für die Besucherin und den Besucher. Und wenn sich dort ein extrem erhöhter Wert jetzt zeigt, dass man dann am Stand auch sagen würde, Mensch, hier empfehlen wir jetzt aber wirklich mal eine Sprechstunde aufzusuchen, oder?
Ne, genau so ist es, ne, dass wenn wir halt erhöhte Werte haben, dass man halt raten, in die fachärztliche Sprechstunde halt zu gehen, um sich beraten zu lassen, das weiter abklären zu lassen. Weil eins ist klar, bei den ganzen Volkskrankheiten, je früher man sie erkennt, desto geringer ist das Risiko für Folgeschäden. Ja. Und desto günstiger ist natürlich die Prognose. Und man muss davor ja keine Angst haben. Man muss wirklich keine Angst haben, weil man diese Erkrankung mittlerweile sehr, sehr gut therapieren kann und damit auch eine gute Lebensqualität erhalten lassen kann.
Aber wichtig ist, dass man es erstmal erkennt.
Das ist das Wichtigste.
Und wenn möglich, möglichst früh halt.
Genau.
Okay, ja, was ist denn noch zu erwarten, zumindest bei Ihnen am Stand? Ich könnte Ihnen jetzt sagen, was so generell noch zu erwarten ist, aber...
Also wir haben natürlich aus allen Kliniken einfach auch noch Infomaterial. Das ist jetzt wichtig, wir versuchen ja jedes Jahr so ein bisschen etwas anderen Schwerpunkt zu setzen, um nicht jeden Jahr das Gleiche zu machen.
Ja, ja, klar.
Wir hatten zum Beispiel auch Jahre aus meiner Klinik, wo wir zum Beispiel auch über urogynäkologische Erkrankungen, also Inkontinenzprobleme etc. berichtet haben. Das wird in diesem Jahr jetzt kein Fokus sein, wird aber bestimmt in einem der nächsten Jahre wieder Fokus sein. Nichtsdestotrotz bietet dann die Messe bei uns an Ständen oder auch vielleicht auch an Ständen der Mitbewerber, das ist ja gar keine Frage, auch da die Möglichkeit, sich zu informieren und halt zu gucken, ob man halt gewisse Probleme halt hat und wie man sie halt behandeln kann.
Genau. Und das Infomaterial liegt wahrscheinlich auch zur freien Verfügung aus und kann mitgenommen werden etc. pp.
Und es ist ein niederschwelliges Angebot, einfach mit uns ins Gespräch zu kommen. Ja, und das wird immer
das
wieder
ist ja das
berichtet.
A und O eigentlich.
Das ist dann, ja das A und O. Ja, Sie müssen nicht auf einen Termin warten. Ja, wir machen keine Sprechstunde. Nein, das geht nicht. Aber nichtsdestotrotz einfach mal und auch da so ein bisschen Hemmungen abzubauen. Ja, dass Sie einfach merken, in den Krankenhäusern oder überhaupt in die gesamte Gesundheitsbranche, da arbeiten ganz, ganz viele total nette und total engagierte Leute. Und vor denen muss man keine Angst haben. Die helfen einem gern. Die sagen einem vielleicht auch mal Sachen, die man nicht hören will, wenn die ihnen sagen,
na gut, aber das gehört ja dazu im Leben.
Aber das ist ja auch unsere Aufgabe.
Genau. Was würden Sie sich denn vielleicht grundsätzlich noch wünschen an möglichen Gesundheitsangeboten, die man der Bevölkerung möglichst niedrigschwellig anbieten kann?
Ja, also ich sag mal, wir haben ja eigentlich drei ganz große Pfeiler. Ja, das eine ist die gesunde Ernährung.
Ja.
Das andere ist die gesunde Lebensweise, die Bewegung. Und das dritte ist dann auch so die Vorsorge, insbesondere Krebsvorsorge. Ich glaube, was Krebsvorsorge angeht, haben wir in Deutschland ein sehr, sehr gutes System. Da müssen wir aber sagen, das nimmt nicht jeder in Anspruch. Und gerade wenn wir beiden hier so sitzen, wir Männer sind die Vorsorgemuffel. Ja, das heißt, die Frauen nehmen...
Thema Darmkrebs zum Beispiel.
Ja,
ne?
Prostatakrebs, Darmkrebs, ganz wichtig. Für die Frauen ist es mehr oder weniger selbstverständlich, zur Vorsorgeuntersuchung beim Frauenarzt zu gehen. Das heißt, jede Frau hat eigentlich einen Frauenarzt oder eine Frauenärztin, zu der sie regelmäßig geht, sei es nur quasi über die Schwangerschaften. Und wir Männer muffeln da. Ne? Wir haben keinen Urologen. Und unser Hausarzt, da gehen wir dann auch nur hin, wenn irgendwas wehtut, weil der Rest kriegen wir ja irgendwie schon selbst hin. Und das ist einfach so ein...
Denken alle.
So, und auch dafür... kann natürlich so eine Messe ganz gut sein, dass man einfach auch die Männer versucht, mal so ein bisschen zu sensibilisieren. Also das heißt, Vorsorge sind wir, glaube ich, in Deutschland wirklich gut aufgestellt, aber wir müssen noch mehr tun, dass sie wirklich in Anspruch genommen wird. Ernährung ist sicherlich ein ganz, ganz großes Thema unserer Zeit.
Ja.
Das kommt jetzt glücklicherweise. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man sich zum Beispiel die Weltkarte anschaut, die Adipositas nimmt zu, sind wir wieder bei der Adipositas. Mhm. Wir haben Länder, wo 30-40% der Menschen adipös sind. Ja, USA als ganz, ganz schlechtes Beispiel, wo es nur noch über Fastfood geht, möglichst wenig Bewegung.
Ja.
Und ich glaube, das ist die große gesellschaftliche Herausforderung. Gesunde Ernährung und dann raus. Raus nach draußen, in die Parks, in die Wälder, aufs Fahrrad. Und manchmal ist es ja einfach so, liegt ja das Glück so nahe. Warum benutzt man den Aufzug? Man muss den Aufzug nicht benutzen, wenn man die Treppe gehen kann. Und das sind so
Wenn's
Sachen.
Wenn es nicht in den 40. Stock geht.
Bin mir nicht sicher, aber ich wage jetzt mal zu prognostizieren, dass wir in Duisburg kein Gebäude mit 40 Stockwerken haben. Aber vielleicht bin ich da jetzt auch falsch. Aber die meisten sollten da drunter liegen, denke ich.
Ja, das stimmt. Absolut. Jetzt Stichwort Gesundheitskommunikation. Gibt es da noch mögliche Angebote, die Sie in der Klinik auch haben? Also ich weiß, Sie hatten früher auch in der Klinik selber ab und zu solche Informationsveranstaltungen, sowas wie so kleine Hausmessen oder so, das wird es auch weiterhin geben.
Das wird es weitergeben. Wir machen da so Schwerpunkttage, zum Beispiel, also das ist unsere Gastroenterologen, das sind die Magen-Darm-spezialisierten Ärzte mit unseren Chirurgen zum Beispiel Informationstage machen zum Darmkrebs. Mhm. Ja, Darmkrebs, Darmkrebsvorsorge. Und da kommen auch immer interessierte Leute. Mhm. Ganz wichtig, und das ist ja auch eins unserer Schwerpunkte noch in den Sana-Kliniken, ist Neuro. Ne? Also Schlaganfall. Ja, auch der Schlaganfall hat ja eine große Bedeutung und verändert das Leben von Betroffenen von jetzt auf gleich. Ne? Und auch da gibt es Möglichkeiten, dass man Frühzeichen vielleicht erkennt. Mhm. Auch da Ernährung und Verhaltensregeln. Und auch da gibt es immer wieder von uns Tage, wo wir halt informieren über das Thema Schlaganfall.
Ja. Passend dazu auch, auf der Gesundheitsmesse wird ja ein Vortrag gehalten, moderne Diagnostik und Therapie des Schlaganfalls von Professor Dr. Wilhelm Nascimento.
Nascimento.
Ein Kollege von Ihnen, der auch schon häufiger bei der Messe Vorträge gehalten hat und die sind, glaube ich, auch immer sehr gut besucht. Also das ist wirklich ein Thema, was interessiert.
Wissen Sie, beim Schlaganfall ist es ganz wichtig. Wir sagen grundsätzlich, time is brain. Ne? Ja. Time is brain. Mhm. Und ein wichtiger Punkt beim Schlaganfall ist, wenn es einen ereilt und dass derjenige, der jemanden sieht, dass er das erkennt. Also wenn zum Beispiel die Sprache verwaschen ist, wenn zum Beispiel der Mundwinkel herabhängt, wenn zum Beispiel es Probleme gibt mit der Bewegung eines Arms, dann sagt man nicht, ja, wart mal ab, sondern ruft man halt den Notruf, weil dann geht es halt darum, die richtige Diagnose schnell zu stellen. Und dann sind wir als spezialisiertes Zentrum wirklich, dass wir 24/7, also rund um die Uhr, halt diese Schlaganfälle behandeln können, um möglichst, ein Schlaganfall ist ja ein Blutgerinnsel im Gehirn, also ich sag mal so ein bisschen der Herzinfarkt des Kopfes, und dann ist es halt das Ziel, möglichst schnell die Blutgefäße wieder freizukriegen. Weil wenn ein Gebiet abgestorben ist, weil es nicht genug mit Sauerstoff versorgt wird,
regeneriert es sich nicht mehr.
Nee. Oder ne, man kann dann versuchen, die Situation zu verbessern, aber es wird nie wieder so werden wie vorher. Mhm. Wenn man aber in einer gewissen Zeit es schafft, wieder die Durchblutung herzustellen.
Wie macht man das denn?
Na, es gibt so zwei verschiedene Möglichkeiten. Einmal gibt es das über Medikamente, dass man halt versucht, das Gerinnsel medikamentös aufzulösen. Oder aber, dass man halt mit ganz, ganz kleinen Kathetern, meistens durch die Leiste quasi in die Gefäße, in das betroffene Gefäß halt reingeht und den Thrombus, also diesen Propfen, rauszieht.
Kann man das denn so genau lokalisieren?
Ja, das kann man wunderbar lokalisieren. Das geht durch die moderne Diagnostik mit dem CT, mit Kontrastmittel. Das heißt, sehen unsere Radiologen, die auch schwerpunktmäßig Neuroradiologen sind, sehen, wo sitzt ein solcher Thrombus, und dann geht das zügig, dass halt alle Bescheid wissen, was zu tun ist, dass dieser Thrombus halt möglichst zügig da rausgeholt wird. Und dann hat man auch eine gute Chance, das Ganze zu überstehen, ohne dass es zu lang- oder mittelfristigen und langfristigen Problemen kommt.
Ja, ich denke, dieses Thema intensiver wird dann halt von Herrn Professor Dr. Wilhelm Nascimento.
Sehr gut.
Auf der Gesundheitsmesse in seinem Vortrag moderne Diagnostik und Therapie des Schlaganfalls vorgestellt und präsentiert. Was erwarten Sie persönlich von der Gesundheitsmesse?
Ich erwarte einfach wie jedes Jahr, dass es einen guten Austausch gibt, dass es eine nette Atmosphäre gibt, nette Gespräche. Und das Bewusstsein in der Bevölkerung einfach wächst, dass man nicht ohnmächtig ist, sondern dass man was dafür tun kann. Ja, im positiven wie im negativen Sinne.
Und je früher, desto besser.
Und wir haben alle eine Verantwortlichkeit. Natürlich gibt es Schicksalsschläge, die man nicht vorhersehen kann. Trotz alledem können wir das Risiko minimieren, indem wir uns halt an gewisse Regeln halten.
Ich finde, das ist eigentlich ein perfektes Schlusswort, oder?
Jetzt können wir nach draußen gehen, weil schönes Wetter ist und noch ein bisschen laufen und das unsere dazu beitragen.
Würde ich gerne tun. Ich muss noch ein bisschen was machen, aber
ich auch gerne.
Ja, wunderbar. Ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Professor Dr. Med. Markus Schmidt, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe am Sana-Klinikum Duisburg.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen über dieses wichtige Thema sprechen zu dürfen.
Das war's dann auch schon mit dem Ruhr-Podcast 149. Ich sage Tschüss.
Und ich auch. Alles Gute Ihnen.
Ruhr-Podcast.